Schlag mit mir gemeinsam 1. Petrus 3 auf. Wir befinden uns in unserer Predigtreihe zum 1. Petrusbrief. Was war eigentlich der Anlass für Petrus, diesen Brief zu schreiben? Seine Situation oder seine Motivation ist, die verstreuten Christen in der heutigen Türkei zu stärken und durch seine Weisungen ihnen als Christen vor Ort Stabilität in Krisenzeiten zu bieten. Und um dieses Ziel der Stabilität von Gläubigen zu erreichen, hat der Heilige Geist Petrus einige Themen aufs Herz gelegt, die er den Christen im ersten Jahrhundert weitergegeben hat. Und das waren Themen wie zum Beispiel die Erwählung Gottes vor Grundlegung der Welt. Er hat ihnen etwas über Gottes Wort, die Bibel, weitergegeben. Er hat ihnen als festes Fundament die Gemeinde schmackhaft gemacht, die Gemeinde Jesu Christi. Es ging um das Verhalten zum Staat, wie Christen sich zum Staat verhalten sollen und unseren Umgang mit ungerechten Leid. Das sind alles Facetten, die Petrus anspricht, wo der Geist Gottes denkt, dass es wichtig für uns als Christen in durchschüttelten Zeiten ein festes Fundament zu haben, dass unser Glaube feststeht. Und jetzt kommen wir ins dritte Kapitel zu einem spannenden Thema. Jetzt geht es um die Ehe zwischen Mann und Frau. Das ist offenbar für den Heiligen Geist ein wichtiger Punkt, in Krisenzeiten die Ehepaare zu stärken und auch Ehe zu stärken. Den Stellenwert von Ehe hochzuhalten, wenn Christen sich in Krisenzeiten befinden. Aber bevor wir in den Text gehen können, müssen wir erstmal unseren kulturellen Ballast abwerfen und loswerden. Denn wenn wir in das biblische Bild von der Stellung des Mannes und der Stellung der Frau kommen, dann sind wir doch mit sehr starken Vorbehalten auch bespickt. Und wir neigen dazu, wenn wir die Bibel lesen, dass wir aus unseren Erfahrungen einfach, aus unseren Vorstellungen die Bibel lesen, Dinge sind uns fremd und dann haben wir einen Anstoß daran, was wir lesen, weil wir unseren kulturellen Ballast nicht reflektieren und gar nicht darüber nachdenken, dass wir auch Kinder unserer Zeit sind. Dass wir gewisse Vorstellungen haben. Bevor wir in diesen Text gehen und uns über die Ehe zwischen Mann und Frau unterhalten, lass mich zwei Dinge am Anfang deutlich sagen. Erstens, ich sehe nicht jeden, und ich weiß nicht, ob ich jeden kenne, aber das ist am Anfang wichtig, egal wer du bist, egal woher du kommst, egal woran du glaubst, egal wen du liebst und egal wie du dich sexuell orientierst, du bist unter uns willkommen. Du bist unter uns willkommen und du bist herzlich eingeladen, uns kennenzulernen und wir freuen uns, dich kennenzulernen. Amen. Du sollst erleben, dass wir hier in unserer Gemeinde, das ist kein Gebäude, sondern die Menschen, dass wir als Christusgemeinde jedem Menschen eine gehörige Portion Respekt, Wertschätzung und Liebe entgegenbringen wollen. Egal, wie du zu den Dingen stehst, die heute gepredigt werden. Das war das Erste. Das Zweite. Wenn es um Geschlechtsfragen, um Sexualität und um Ehe geht, dann blenden wir als Christen natürlich nicht biologische, soziologische, psychologische, pädagogische, biografische Aspekte aus. Aber als Christen vergessen wir auch nicht, dass es da eine geistliche Perspektive auch die Dinge gibt. Dieses Thema ist nicht nur ein Thema der Biologie, Psychologie und Soziologie. Sondern es hat eine geistliche Komponente. Und diese geistliche Perspektive, die ist für uns als Christen maßgebend, entscheidend und normativ. Wenn wir über Mann und Frau nachdenken, dann denken wir nicht einfach nur, was fällt uns dazu ein und was sagt unsere Kultur, sondern zuallererst, was sagt Gott? Und unser Glaube ist, dass Gott real ist, dass Gott lebendig ist und dass er sich uns bekannt macht, dass er zu uns spricht. Und dass er uns auch seinen Willen kundtut. Und das hat er vorrangig getan durch die Bibel, durch sein Wort. Und wir lernen in diesem Wort, dass er uns annimmt, wie wir sind, aber er lässt uns nicht, wie wir sind. Jeder, der hier auf diesem Platz sitzt und Jesus nachfolgt, hat erlebt, dass er Umwandlungen vornimmt in seiner Nachfolge, Umwandlung am Charakter, Transformation, tiefgreifende Veränderungen in unserem Wesen. Da ist niemand, der Jesus nachfolgt und nach einer gewissen Zeit sagen kann, also bei mir hat sich eigentlich nichts verändert, ich bin immer noch der Alte. Das ist nicht möglich. Warum ist das nicht möglich? Gottes Wege, Gottes Vorstellung, Gottes Wünsche, Gottes Ideen, Gottes Pläne für unser Leben sind oft nicht unsere. Gott ist von anderer Kategorie. Er sagt das auch an einer Stelle. Eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. Oder meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Und das müssen wir einfach erkennen, wenn wir mit Jesus konfrontiert sind. Jesus, du bist ganz anders. Und das wird bedeuten, dass ich mit Dingen konfrontiert werde, die ich ganz, ganz anders sehe aufgrund meiner Soziologie, Pädagogik, aufgrund meiner Biografie. Und es gibt Umwandlungen, Umwälzungen in meinem Leben, weil deine Überzeugung her, deine Vorstellungen und Ideale oft von meinen abweichen. Und selbst wenn die ganze Welt und auch Emmendingen es anders sieht, was heute gepredigt wird, müssen wir fröhlich und mutig bezeugen, der Schöpfer, der uns wunderbar gemacht hat, hat uns als Mann und Frau gemacht. Dinge, die du vor ein paar Jahrzehnten einfach so, okay, lass uns in den Text gehen, wir lesen jetzt von Mann und Frau, sind heute nicht mehr selbstverständlich. Diese Dinge müssen von uns Christen klar adressiert werden. Wir haben einen Schöpfer und er hat gesagt, wie er uns gemacht hat. Er hat uns als Mann und Frau geschaffen. Und wer eine intime Beziehung mit einem anderen Menschen eingehen möchte, der darf das. Das ist sogar Gottes Idee, dass wir als Menschen nicht alleine bleiben, in der Regel, sondern dass wir auch intime Beziehungen zu anderen Menschen führen. Und wenn du eine intime Beziehung mit einem anderen Menschen, mit Gottes Segen und seinem Wohlwollen erleben willst, dann kannst du das in dem heiligen, lebenslangen Ehebund zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist letztendlich das Konzept, was Gott uns selber gibt. Und mit dieser Wahrheit der Ehe will Gottes Wort verunsicherten Christen in unsicheren Zeiten stärken und einen festen Halt bieten. Wenn du denkst, wenn du heute hier als Gemeindemitglied oder Christ in den Reihen sitzt und denkst, warum ist die Bibel überhaupt noch relevant? dieser Text, gerade in diesem Petrus-Setting der unsicheren Zeiten und diese Wahrheit der Ehe, aktueller denn je. Im 21. Jahrhundert haben wir diese Wahrheiten, glaube ich, nötiger als in unseren vergangenen Jahrhunderten hier in Europa. Und deswegen bin ich dankbar, dass Gottes Wort uns erhalten geblieben ist und wir da hineinschauen können und lernen können, wie Gott sich die Beziehung zwischen Mann und Frau vorstellt. Und ich möchte, nachdem wir natürlich jetzt alle innerhalb kurzer Minuten unseren kulturellen Ballast losgeworden sind und uns auf die Wahrheit Gottes eingestimmt haben, möchte ich mit euch die Verse 1-7 lesen. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch flechtende Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Amen. Es wurde jetzt schon ein bisschen stiller bei dem Amen, bei diesem Text. Wenn du dich fragst, warum Bibeltexte oder warum es immer seltener ist, dass in Gemeinden Prediger Bücher Vers für Vers und Kapitel für Kapitel auslegen, dieser Bibeltext ist ein Beispiel dafür. Denn das sind so klassische Bibeltexte, wo Prediger sagen, hoppala, In den Gemeinden haben wir ein Frauen-Männer-Verhältnis von 60-40, vielleicht auch 70-30 manchmal. Dieser Text hat so manche knackigen Punkte, dass das nicht mal lieber sein, damit man mich am Ende des Gottesdienstes auch noch lieb hat. Denn ich wette, dass jeder von uns, fast jeder, bestimmt, an der einen oder anderen Stelle dachte, hä, was soll das denn jetzt? Das ist anstößig, was ich hier lese. Als Vorbereitung hatte ich eigentlich gedacht, ich predige heute über alle 7 Verse. Dann war ich in der Vorbereitung und dachte ich, nein, das muss eine Reihe in einer Reihe sein. Wir werden diesen Part aufteilen. Heute geht es erstmal um die Männer. Und was der Text über die Frauen sagt, dann müsst ihr nächste Woche kommen. Aber es wird spannend, glaubt mir. Schöner Köder, oder? Aber diesmal sind die Männer dran. Sind ein paar Männer da? Mal Hände hoch. Seid ihr da? Ja, einige sind sich noch nicht im Klaren, ob sie Mann sind. Du bist gut hier. Okay. Wir kommen hier direkt so in einem Text so mit Unterordnung, dass sich der eine dem anderen unterordnen soll. Diese Idee finden wir relativ häufig, wenn es um Mann und Frau geht in der Bibel. Im Epheser 5 finden wir da auch eine sehr starke Passage. Der Mann ist das Haupt und die Frau ordnet sich unter. Starke Worte. Worte, die schwierig sind in unseren heutigen Tagen. Denn in uns ist doch sehr stark dieses Bedürfnis, ich bin selbstbestimmt. Ich bin mein eigener Herr. Ich definiere meine Grenzen und niemand anders. Ich bin mein eigener Chef und ich sag, wo es lang geht. Aber seit 1. Petrus 2 lernen wir, dass Gott unterschiedliche Ordnungen und Verantwortungsbereiche verteilt hat. Aber daran nehmen wir häufig Anstoß. Aber es sollte eigentlich keine Überraschung sein, wenn wir zu diesem Text kommen. Wir haben schon die ganze Zeit über gewisse Ordnungen und Unterordnungen gesprochen. Wenn Gott bestimmte Berufungen ausspricht, die mit besonderen Verantwortungen einhergehen, dann hat er damit niemals, höre mich, dann hat er damit niemals Diskriminierung oder Herabwürdigung zum Ziel. Wenn jemand über jemand anderen gesetzt ist, ist nie das Ziel, dass der, der die Verantwortung trägt, diskriminieren soll oder herabsetzen soll. Dazu ist er niemals legitimiert. Hauptschaft und Unterordnung sind gute Gaben Gottes. Da kommt noch nicht so freiwillig das Amen. Hauptschaft und Unterordnung sind gute Dinge, die Gott eingesetzt hat. Wir hatten es gelernt. Wir sollen uns als Volk dem Staat unterordnen. Gott hat hier eine Ordnung eingesetzt, nicht damit wir drangsaliert werden, sondern er bezeichnet den Staat als Gottes Dienerin in Römer 13. Es ist Gottes Dienerin uns zum Guten. Außerdem soll sich die Gemeinde den Ältesten unterordnen. Das sollte in der Regel auch ein gutes, geschwisterliches, liebevolles Verhältnis sein. Also ihr merkt auch hier ist auch eine gewisse geistliche Hauptschaft, eine Führungsrolle und eine Unterordnung von Seiten der Gemeinde. Und ich hoffe, dass die Mitglieder dieser Gemeinde sagen können, das ist etwas, was ich in den vergangenen Jahren als wohltuend erlebt habe, als segensreich, mich unter dieser Leitung auch zu stellen und dieser Führung auch zu folgen. Und ich erlebe keine Herabsetzung und Diskriminierung. Gottes Wort ist ganz klar in Epheser 5, dass Christus das Haupt ist und die Gemeinde sich Christus unterordnet. Jeder Christ muss an dieser Stelle verstehen, Hauptschaft und Unterordnung sind gute Dinge. Ich kenne keinen Christen, der sagt, sich Jesus unterordnen, das ist ja eine ganz ekelhafte Angelegenheit. Sondern das ist der Ort, wo ich sein will. Das ist ein Ort der Sicherheit. Das ist ein Ort, wo ich gedeihen kann. Ein Ort, wo ich gesehen werde mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Wünschen, mit meinen Zielen, mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten. Dort, wo ich, wie es Hendrik im Eingang gebetet hat, aus Matthäus 11, Vers 28, wo ich hinkommen kann und Ruhe finden kann, wo ich Erquickung, Neubelebung erfahre. Hauptschaft und Unterordnung. Meine Lieben, das geht so weit, das ist Gott so wichtig, dass selbst sogar Hauptschaft und Unterordnung sich in der Dreieinigkeit wiederfindet. Ist euch das bewusst? Sogar in der Dreieinigkeit gibt es das Prinzip Hauptschaft, Unterordnung. Die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sind völlig gleich in ihrem Wert. Sie sind eine vollkommene Einheit. Aber dennoch haben Vater, Sohn und Heiliger Geist zu unterscheidende Rollen in ihrer Gottheit. Wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung, aber die Bibel spricht davon. Ich kann euch das nicht physikalisch erklären. Aber wir lesen im Neuen Testament, dass der Vater als das Haupt Christi bezeichnet wird. Das heißt, Jesus selber lebt in einer Unterordnung zum Vater. Merkt ihr was? Unterordnung für Jesus war niemals eine schreckliche Sache, sondern der Vater ist mein Haupt. Und ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Es heißt im Johannesevangelium, dass der Geist Gottes vom Vater und vom Sohn gesandt wird und er in ihrem Auftrag kommt. Daran sehen wir, dass selbst auch der Heilige Geist sich unterordnet unter Vater und Sohn. Das bedeutet für uns, wenn du bei dem Begriff Unterordnung gleich Zitteranfälle kriegst, beim Prinzip Hauptschaft und Unterordnung wird dein Wert, deine Würde und deine Ehre nicht angetastet, nicht degradiert, in keinster Weise. Und weil Gottes Wesenszüge ihm so wichtig sind, hat er das in seiner Schöpfung nachgebildet und hat Mann und Frau geschaffen, gleich in ihrem Wert, beide als Ebenbilder. Und unser Text hat es eben gerade auch gesagt, wenn ihr mitlesen, 1. Petrus 3, Vers 7, der Umgang der Ehemänner mit ihren Frauen, sollen die Männer daran denken, dass die Frauen Miterben der Gnade des Lebens sind. Also, dass sie auch zur Ewigkeit in einer vollkommenen Gemeinschaft mit ihrem Vater im Himmel berufen sind. Also, alle sind Ebenbilder und Miterben der Gnade des Lebens. Aber als Mann und Frau haben wir unterschiedliche Aufträge in unserem Leben bekommen. Wir haben unterschiedliche Rollen. Und wie gesagt, heute gehen wir auf den Fokus Ehemänner. Starten wir durch. Das war jetzt nicht nur eine Einführung, das war schon ein guter Part. Keine Sorge. Wenn wir anfangen, über Hauptschaft und Unterordnung zu sprechen, na klar sind wir sofort bei diesen Gedanken. Aber gibt es da nicht auch Missbrauch? Gerade von diesen Gedanken. Dass wenn wir uns jetzt den Männern widmen, unsere Frauen sollen sich uns unterordnen. Ist da nicht auch Missbrauch möglich? Ja, natürlich gibt es Missbrauch. Aber wenn Missbrauch da ist, dann sprechen wir nicht mehr vom Prinzip Hauptschaft, Unterordnung, sondern dann sprechen wir vom Prinzip Tyrannei und Unterdrückung. Tyrannei und Unterdrückung ist aber nicht das Gleiche wie Hauptschaft und Unterordnung. Wohlgemerkt, die Unterordnung ist etwas, was nicht von Seiten des Mannes herkommt. Das heißt nicht, und ordnet eure Frauen euch unter, sondern es ist der Appell an selbstständig denkende Frauen, ihren Platz einzunehmen in der Ehe. Ordnet euch, und das machen nicht die Männer für euch. Die sollen nämlich keine Tyrannen sein, sondern sie sollen ein Haupt sein. Was das bedeutet, sehen wir gleich. Also, es hat nichts mit Tyrannei zu tun und nichts mit Unterdrückung. Deswegen erinnert Petrus ganz besonders in Vers 7 an die körperliche Schwachheit von Frauen. Im Vergleich allgemein, natürlich gibt es auch Bodybuilderinnen, die mich umhauen würden. Naja, das wollen wir erstmal sehen. Aber natürlich gibt es, aber in der Regel wissen wir das schon, dass es geht, dass Männer von ihrer Beschaffenheit, von ihrer Physis stärker sind als Frauen. Und Petrus erinnert uns daran, hey, eure Ehefrauen sind in aller Regel körperlich schwächer als ihr. Und das heißt ja, in diesem Sinne, ihr Männer wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß. Es ist ein Gefäß. Ich bin doch eine Person. Was soll denn das? Einige stoßen sich an diesen Wort Gefäß. Das ist doch irgendwie eine Degradierung. Ganz entspannt bleiben. Wenn Petrus davon spricht, dass die Frau das schwächere Gefäß ist, sagt er damit auch gleichzeitig, hier sagt er das stärkere Gefäß. Also beides sind Gefäße. Man kann auch sagen, beides sind Geräte. Aber Gefäß ist, glaube ich, eine ganz gute Übersetzung und steht in der Bibel immer wieder für den menschlichen Körper.
Gott formt uns wie ein Tontöpfer auch zu Gefäßen. Er formt uns zu Gefäßen. Und ich finde dieses Bild deswegen so gut, und ich finde es gut, wenn Bibeln das nicht umschreiben. Es gibt uns Männern den Hinweis, wie füllst du dieses Gefäß? Womit füllst du dieses Gefäß, was Gott dir anvertraut hat? Was von der Physis, von der Körperlichkeit schwächer ist als du? In Kolosser 3, Vers 19 heißt es nicht ohne Grund, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Seid nicht bitter gegen sie. Deswegen müssen wir uns wirklich fragen als Männer, als Ehemänner, füllen wir diese Gefäße mit Bitterkeit? Sind wir bitter gegen unsere Frauen, dass wenn du diesen Krug nehmen würdest und ihn trinken würdest, dass nur Bitterkeit zu schmecken ist, weil du sie eben nicht geliebt hast? Männer, denkt an dieses Bild des Gefäßes, denn unsere Herzen können auch gefüllt werden. Nicht mit Flüssigkeit, aber mit Worten, mit Taten. Womit füllst du dieses Gefäß? Und wenn wir mit Bitterkeit kommen, dann wird sich keine Frau entfalten können. Und die Beziehung zwischen Mann und Frau wird auch nicht sich positiv gestalten können oder gedeihen können. Und ich denke, dass Petrus einen besonderen Grund hat, die körperliche Schwäche zu betonen, weil Männer dazu neigen, durch ihre physische, körperliche Dominanz andere, Schwächere einzuschüchtern. Das ist ein ernstes Wort für uns Männer. Dass wir unsere körperliche Präsenz, die wir haben können, dass wir sie nicht dazu missbrauchen, die Schwächeren und vor allem unsere Frauen. Und ich würde es auch ausdehnen auf unsere Kinder. Unsere Kinder nicht einzuschüchtern. Ihr kennt alle die Geschichte vom Sündenfall in 1. Mose 3. Dort wurde nicht nur die Beziehung zwischen Gott und Mensch gestört, sondern es wurde auch die Beziehung zwischen den Geschlechtern gestört. Und Gott ist dort sehr, sehr klar, als er den Fluch ausspricht, den Fluch aufgrund ihrer Sünde, beschreibt er, dass die natürliche Neigung des Mannes sein wird, die Frau zu beherrschen. Hört mich gut, die Frau zu beherrschen. Die Folge des Fluches wird sein, in 1. Mose 3, Vers 16, der Mann wird über dich herrschen. Dem müssen wir uns stellen, dieser Realität. Und sie findet viel zu oft statt, auch schon im Kleinen. Es ist in unserer sündhaften Natur drinne, Männer, dass wir unsere schwächeren Partner, dass wir sie beherrschen wollen durch unsere physische Dominanz. Du wirst vielleicht hier stehen und sagen, ich habe meine Frau noch nie geschlagen. Und jetzt willst du einen Preis dafür kriegen, oder was? Schön, gut. Und weiter? Kannst du dennoch in einer Art und Weise auftreten, dass du dein Gegenüber die Luft zum Atmen nimmst, die Freiheit zum Reden und zum Denken und sich wirklich zu entfalten? Oder wenn ich das sage, dann flippt er wieder aus.
Ich glaube, es war diese Woche, dass meine Tochter zu mir sagte beiläufig, Papa, weißt du, wenn ihr beide, wenn wir was falsch gemacht haben und ihr meckert, dann bist du immer lauter. Das hat mich mega genervt, dass sie das gesagt hat. Habe ich gehört. Blöderweise hat sie es dann noch einmal gesagt. Ein paar Minuten später, Situation war vorbei. Aber Papa, wenn ihr mit uns schimpft, dann bist du immer lauter. Und dann gehe ich in diesen Text. Wenn du Heiligung in deinem Leben erleben willst, dann hab Kinder. Die sagen dir Dinge ganz klar ins Gesicht. Zweimal. Und ich finde mich darin wieder. Ich finde mich darin wieder, mit meiner Stimme dominant zu werden und einzuschüchtern. Und das ist etwas, was ich ans Kreuz bringen muss. Und wenn ihr nur halb so verkorkst seid wie ich, dann werden einige Männer vielleicht in ihrer Hosentasche schon den Arm heben und sagen, ja, auch ich kenne das. Auch ich kann dazu neigen. Unsere Haltung sollte nicht hartherzig oder kalt sein, denn unsere Frauen sind Miterben der Gnade
des Lebens. In dieses Gefäß sollten wir, so wie der Vater im Himmel, auch Gnade fließen lassen. Güte und Barmherzigkeit und Liebe. Autoritäre, hartherzige und tyrannische Verhältnisse brauchen von keiner Frau geduldet werden. Wenn du im Kopf hast, die Christen, die reden von Unterordnung und Hauptschaft, wenn mein Mann sich wenn er sich verhält wie ein Tyrann, dann muss ich das ertragen? Nein. Tyrannei muss man sich nicht unterwerfen. Von der braucht man Befreiung. Und da braucht man Hilfe. Und wenn du das erlebst, dann such schleunigst Hilfe, besser gestern als heute. Wer seine Macht missbraucht, und das müssen die Frauen ihren Männern ganz deutlich sagen, und das sagen wir auch an dieser Stelle, gerade als evangelikale Christen, die da sehr im Verruf sind, dort, wo Macht missbraucht wird, gibt es nur ein treffendes Wort. Das ist Sünde vor Gott. Das ist Sünde, punktum. Und lass es mich ganz deutlich sagen, wenn wir als Männer unsere physische Macht missbrauchen, der Zorn Gottes glüht. Ich weiß, wir reden heutzutage nicht mehr über den Zorn Gottes und erst recht nicht, dass er glüht. Aber ich bin dankbar dafür, dass die Bibel davon spricht. Und wir merken sollen, Momentchen mal, Vorsicht, Warnung, pass auf, dass du deine Linie nicht überschreitest. Gott hat dich als Haupt nicht gesetzt, um wie ein Tyrann zu wirken in deiner Familie. Ja, unsere Frauen sollen uns folgen, aber wenn wir unsere Frauen dazu anstiften, uns in die Sünde zu folgen, dann müssen Frauen sagen, dieser Führung folge ich nicht. Denn Gott muss man, dasselbe Prinzip wie beim Staat, Gott muss man mehr gehorchen als Menschen. Und so hörte ich von einem Pastor, wie er erzählte, dass in seiner Gemeinde ein Ehemann seine Ehefrau dazu aufgefordert hat, gemeinsam mit ihm pornografische Filme zu schauen. Das muss man sich mal denken. Das fällt dir nicht ein. Was für eine Schmähung, dass er das alleine schaut, ist schon schlimm genug. Und dass er seine Frau noch zwingt, das gemeinsam mit ihm anzuschauen. Jede Frau, die eine gottesfürchtige, sich unterordnende Frau ist, muss an dieser Stelle sagen, Schatz, ich liebe dich, aber hier werde ich keinen Zentimeter mit dir gehen. Hier trennen sich unsere Wege. Hier werde ich nicht mitmachen. Du, Haupt, brauchst Hilfe. Du brauchst Hilfe. Und Männer, die ihre Rolle in unserer Gemeinde, die ihre Rolle so verstehen sollten und ihre Rolle so ausüben sollten, als unterdrückende Tyrannen, die haben zwei Optionen in unserer Gemeinde. Entweder umzukehren oder zu gehen. Die Tür ist diesmal sehr weit offen. Das hat keinen Raum in einer christlichen Kirche. Es hat keinen Raum in einer Gemeinde, die sich dem Wort Gottes verschreibt, die sich dem Prinzip Hauptschaft Unterordnung verschreibt. In einer Bibelstunde vor kurzem hatte ich ein Zitat von Vody Borkum vorgelesen, was ich nochmal lesen möchte. Bei männlicher Leiterschaft geht es nicht darum, über diejenigen zu herrschen, die wir führen. Bei männlicher Führung geht es darum, so Christusähnlich zu sein, dass es für jeden um uns herum offensichtlich ist, dass wir das Haupt unseres Hauses sind. Bei männlicher Führung geht es darum, der geistliche Priester, der geistliche Prophet, der physische Versorger und der physische und geistliche Beschützer unserer Häuser zu sein. Das ist es, was männliche Leitung ausmacht. Männliche Leitung bedeutet, sein Leben für seine Frau hinzugeben. Und in Epheser 5 wird ganz klar gesagt, dass wir als Männer dazu aufgefordert sind, unsere Frauen zu lieben wie unsere eigenen Körper. Dass wir unsere Ehebeziehung fürsorglich nähren und pflegen sollen. Dass unsere Hingabe zu unserer Frau Jesu Vorbild gleichen soll und dass wir unsere Ehe auf Christus ausrichten sollen. Versteht mich gut, liebe Männer. Du kannst als introvertierter Mann eine extrovertierte Frau im biblischen Sinne führen. Es geht nicht darum, dass ich muss jetzt irgendwie ein extrovertierter Muskelprotz werden, der alles in der Bibel weiß, um ein richtiges Haupt in der Familie zu sein. Das ist es nicht. Du kannst extrem introvertiert sein. Aber sind die Impulse in deiner Familie, ist das proaktiv oder sitzt du die ganze Zeit auf dem Sofa und wartest, bis deine Frau etwas bringt? Wir sind dazu aufgefordert, proaktiv zu sein. Frauen sind es schon von sich aus. Ist das diskriminierend? Wir werden uns nächste Woche anschauen, was die Frauen, was Gottes Wort zur Frau zu bieten hat. Ich befürchte, dass wir vielleicht nächste Woche nur mit Männern hier sitzen werden. Ich hoffe es nicht. Du kannst als introvertierter Typ, kannst du all das tun, deine Frau lieben wie deinen eigenen Leib. Du kannst deine Ehebeziehung fürsorglich gestalten. Du kannst dich hingeben nach Jesu Vorbild, dein Leben für deine Frau geben, als introvertierter, schüchterner, schmächtiger Typ. Ist alles möglich. Es geht hier um eine Herzenshaltung, die wir an den Tag legen. Also, Hauptschaft Unterordnung ist meilenweit entfernt von dem Prinzip Tyrannei und Unterdrückung. Darum, wenn du auf mich losgehst und sagst, oh, ihr mit eurem Thema Hauptschaft und Unterordnung, ihr seid doch so und so und so, langweile mich nicht mit deinen Karikaturen von Unterordnung und Hauptschaft. Das hat mit unserem Verständnis rein gar nichts zu tun. Deswegen dürfen wir mutig an dieser Stelle sein. Und viel zu viele Christen ducken sich weg bei diesem Ding und weichen sämtliche Prinzipien vom Wort Gottes auf und sagen, ja, das war alles damals, das hat uns heute nichts mehr zu sagen. Meine Lieben, lasst uns die Schätze bergen, auch wenn es bedeutet, dass wir missverstanden werden. Denn wenn du Jesus nachfolgst, wenn du Jesus wirklich nachfolgst, dann verspreche ich dir, wirst du missverstanden werden. Denn einige Menschen wollen nicht verstehen. Sie wollen, dass du einfach in ihr vorgefertigtes Muster passt und dass sie ihre Vorurteile einfach bestätigt finden, in egal was du tust. Das heißt, wenn du dich von diesem Prinzip löst, es wird andere Dinge geben, wo Leute dich verurteilen und verdammen werden, dass du sie glaubst und praktizierst. Männer sind als Haupt in ihren Familien die ersten Diener im Haus. Nicht die Bosse, die sich bedienen lassen, sondern, ich habe es schon öfter mal gesagt, Männer, wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen, okay, jetzt im Homeoffice, wenn du aus deinem Arbeitszimmer dann rauskommst, dann sind die anderen nicht zuallererst da, um dir jetzt zu dienen, weil du so einen schweren Tag hattest. Sondern wenn du zur Tür hineingehst, dann bist du der erste Diener, der sich gefälligst darum sorgt, wie es den Menschen, die dir anvertraut sind, geht. Und dass du fragst, wie kann ich unterstützen? Wie kann ich helfen? Deine Rolle dient nicht zur Selbstverherrlichung. Deine Stellung setzt dich in Verantwortung, in der Ehe vor allem, nicht alles um deinetwillen, sondern um ihretwillen. Sie zu sehen, deine Anvertraute zu sehen und nicht, dass du die ganze Zeit gesehen wirst. Und Petrus drückt das in Vers 7 so aus, dass die Männer mit Einsicht bei ihren Ehefrauen wohnen sollen. Seid ihr noch da? Habt ihr noch Kraft? Das ist super spannend. Männer, wir sollen mit Einsicht bei unseren Frauen wohnen. Das bedeutet nicht, dass wir zu allem Ja sagen müssen, was unsere Frau, du hast immer recht. Das ist es nicht. Mein Freund aus Zürich, oder er würde sagen Zürich, ich kann das nicht, der Haniel Strebel, einige kennen ihn, der war schon mal bei uns in der Gemeinde, der hat zu dieser Passage Folgendes beschrieben. Ich kann es nicht besser formulieren. Und schau mal, ob du als Mann dich wiederfindest. Manche Männer studieren vor Neuanschaffungen mit Hingabe die Produktkataloge. Sie lernen Details über das neue technische Gerät oder den Wagen, den sie erwerben wollen, auswendig. Nach tagelangem Vergleichen und ausführlichen Gesprächen mit Kollegen können sie ihre Entscheidung, die sie oftmals schon emotional getroffen hatten, nun auch rational rechtfertigen. Wer findet sich wieder als Mann in dieser? Ja, okay, es gibt einige Männer. Wenn wir dieses sorgfältige, abwägende, Informationen gewinnende Verhalten des Mannes auf das Studium der Bedürfnisse der eigenen Frau übertragen,
Haben wir vielleicht eine Vorstellung davon, was mit dem einsichtigen Wohnen gemeint ist? Männer sind in aller Regel keine Meister im sorgfältigen Studieren der Bedürfnisse ihrer Ehefrauen. Sie beschäftigen sich lieber mit ihren eigenen Projekten und tendieren dazu, ihre Frauen zu vernachlässigen. Sie wohnen über Strecken lieber mit ihrem Computer, ihrem Auto, ihren Büchern oder ihrem Hobbykeller zusammen. Damit werden sie aber dem Auftrag ihres Schöpfers nicht gerecht, nämlich durch Rücksichtnahme auf ihr körperlich schwächeres Gegenüber ihrer Ehefrau die Ehre zu geben, die ihr zusteht. Nicht die sie verdienen muss, sondern die ihr zusteht. Männer, macht es euren Frauen zur Freude, euch zu folgen. Lerne die Sorgen, die Ängste, die Grenzen, die Stärken und die Wünsche kennen, die deine Frau hat. Sei neugierig. Stell viele Fragen. Und ehre sie. Ganz genau gehört, ehre sie. Denn das sagt Petrus in Vers 7. Gebt ihnen Ehre. Meine Frau und ich haben als Jugendliche sehr viel Tanzsport betrieben. Und in den Tanzkursen mussten immer die Männer auf die linke Seite, die Frauen auf die rechte Seite. Und dann musste man sich immer dann eine Partnerin, eine Tanzpartnerin suchen. Und immer die erste Aufforderung von diesem schon in die Jahre gekommenen Tanzlehrer war, Männer, ran an die Geräte. Das war sehr biblisch, ran an die Gefäße, ran an die Geräte. Und dann hat er uns gesagt, Männer, ihr führt. Oh, im Tanzsport ist alles so traditionell konservativ. Ihr führt. Und im Tanz ist es tatsächlich so, dass der Mann eigentlich nicht viel zu tun hat. Er muss immer nur den Standardschritt gehen. Den Rest, schaut mal beim Tanzen zu, den Rest macht die Frau. Der Mann steht die ganze Zeit nur. Der macht fast immer den gleichen Schritt, vielleicht mal so. Aber die Frau muss so schleudern auf den Boden, zack, zack, zack. Und er hat zu uns gesagt, Männer, ihr seid nur der Rahmen. Und ihr müsst eure Frau in Szene setzen. Sie ist das Bild, was euch gegeben ist. Im Tanzen ist es tatsächlich so. Die Männer kannst du eigentlich, irgendwann siehst du sie auch nicht mehr, weil sie immer die ganze Zeit das Gleiche machen. Aber die Frau mit ihren schönen Kleidern wirbeln durch die Luft. Das ist ein schönes Bild dafür, was Petrus sagt. Gebt ihnen Ehre. Seid der Rahmen für die Frau. Ihr als Häupter in eurer Familien seid nicht dazu da. Schau auf mich, schau auf mich, schau auf mich, schau auf mich. Für meine Bedürfnisse, schau, wie es mir geht. Und du bist für mich da als mein Hausknecht, der mir zu dienen hat. Das ist es nicht, sondern du bist dazu da, deine Frau in Szene zu setzen, ihre Stärken herauszukitzeln und mit ihr gemeinsam zu wachsen. Und Petrus gebraucht diesen Begriff der Ehre, Obacht, gebraucht er in seinen Briefen, hat er zwei Briefe geschrieben, gebraucht er viermal. Und dieses Ehrebringen ist eigentlich immer reserviert für Jesus Christus. Du kannst Ehre auch übersetzen, gebt Würde, Wert, gebt Glanz, gebt Herrlichkeit, gebt Ehrerbietung. Leute, damit haben wir es zu tun. Dass er einen Begriff, den er eigentlich für Jesus reserviert, auf einmal bei den Männern, hey Leute, Männer, würdigt eure Frauen, ehrt sie, gebt ihnen Ehre. In 2. Petrus 1, Vers 16 bis 17. Ich komme zum Schluss, ich verspreche es. Da heißt es folgendermaßen, da sagt Petrus Folgendes, hört gut hin. Petrus spricht, wir sind Augenzeugen der herrlichen Größe Jesu Christi gewesen, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre, das ist dasselbe Wort, er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit.
als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Petrus bringt uns hier ein Bild, was es bedeutet, was es bedeuten kann, als Mann seine Frau zu ehren. So wie der Vater im Himmel seinen geliebten Sohn mit Ehre bekleidet hat, sodass alle sehen konnten, dass er eine würdige Stellung empfangen hat. Und zu ihm sagt, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Dasselbe sollen wir Männer mit unseren Frauen tun. Dass andere um uns herum sehen, diese Frau hat in dieser Ehe eine würdige, angemessene und herrliche Stellung. Und ihr Mann hat Wohlgefallen an ihr. Wir haben jetzt viel gehört. Und jetzt noch einmal die Frage, kann wirklich mit dieser Wahrheit, was ich euch eben gerade aus dem ersten Petrusbrief gezeigt habe, kann hier wirklich eine tyrannische Unterdrückung herausresultieren? Das ist unmöglich. Diese Wahrheit kann in einem Mann nur eins bewirken. Pure Demut. Pure Demut. Und eine aufrichtige Liebe zu seiner Frau. Und wenn wir anfangen, gemäß dieser Berufung, liebe Männer, zu leben, wird das Gebet von uns Männern Erhörung finden. So sagt es nämlich Vers 7. Wenn ihr so nicht handelt, wird Gott euer Gebet nicht erhören. Es wird kein Resultat geben. Aber wenn wir so leben, dann wird Gott auf das männliche Gebet, so möchte ich es mal nennen, auf das männliche Gebet hören. Und was hat das für ein Potenzial? Wir werden nicht nur Veränderungen in unseren Ehen und Familien erleben, sondern wir werden auch unsere Umwelt und die Welt damit verändern. Warum? Das ist mein letzter Gedanke. Wir sind laut Petrus ein königliches Priestertum, oder? Wir sind ein königliches Priestertum und wir sollen in Wort und Tat die Großtaten Gottes verkündigen. Und wenn wir das tun, in unseren Familien und an unseren Arbeitsplatz, dann wird Gott das Gebet von Männern erhören. Und wenn du dich fragst, warum ist so wenig Bewegung in meiner Ehe? Warum ist so wenig Bewegung und Segen in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in meinem Umfeld? Vielleicht liegt es daran, dass du deine Miterbin der Gnade des Lebens zu wenig erst und auf ihre körperliche Schwachheit zu wenig Rücksicht nimmst. Und dieser Text fordert uns dazu auf, es zu tun. Aber diese Berufung, Brüder, können wir nur ausleben, wenn wir erkennen, und da bringt Petrus ein nettes Detail hinein, bevor nämlich diese Wahrheit uns erschlägt. Er spricht, die Frauen sind Miterben der Gnade. Brüder, das bedeutet, auch wir sind Erben der Gnade Gottes. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie wir dieser massiven Predigt von heute begegnen können, dass wir nicht in Ohnmacht versinken und sagen, ich muss sterben vor diesem Auftrag. Ich kann das nicht aus meiner Kraft. Richtig, du bist ein Erbe, gesetzt von Gott, Gnade zu empfangen von ihm. Deswegen das, was wir jetzt tun, ist, dass wir beten. Dass wir heute für die Männer beten. Nächste Woche werden wir für die Frauen gut beten. Aber heute, liebe Frauen, wir Männer brauchen Gebet. Und wenn du noch nicht verheiratet bist, kein Problem. Bereite dich gut vor. Bereite dich gut vor. Wir brauchen das Gebet, wir brauchen die Gnade, um das zu erfüllen. Denn Gott gibt uns keine Aufgabe, die wir nicht mit seiner Kraft auch erfüllen könnten. Amen. Ich bitte, dass jetzt die Männer mal alle aufstehen und die Frauen dürfen sitzen bleiben. Aber wenn du ein Mann bist und sagst, ich möchte da hineinwachsen, ich möchte mehr von dieser Gnade in meinem Leben erfahren und vor allem soll meine Ehefrau oder meine zukünftige davon erfahren, dann öffne deine Hände, öffne dein Herz. Und liebe Frauen, betet leise mit mir mit, für die Männer. Herr, wir stellen uns vor deinen Thron und bekennen dir, dass wir an unendlich vielen Stellen versagt haben. Dass wir nicht so gelebt haben, wie es dein Wort sagt. Herr, ich selber gehe in die Knie, wenn ich das lese, sehe meinen eigenen Mangel. Aber es gibt keinen Weg zurück. Meine Frau hat heute mitgehört. Und viele Frauen haben heute mitgehört. Und Herr, wir wollen doch mehr von dir. Wir wollen, dass unsere Gebete nicht in der Luft einfach verhallen, in aller Frömmigkeit, sondern wir wollen, dass unsere Gebete zu dir aufsteigen und eine Antwort vom Himmel runterschallt. Dass die Gebete der Männer, der Christusgemeinde, wirklich einen festen Effekt haben in unserem Landkreis. Und wir bitten dich um deine Gnade, Herr, vergib uns. Vergib uns dort, wo wir mangelhaft waren, dort, wo wir Versager waren, dort, wo wir nicht geliebt, dort, wo wir uns nicht hingegeben haben, dort, wo wir unsere Beziehungen vernachlässigt haben zu unseren Ehefrauen, dort, wo wir mit unserer physischen Dominanz versucht haben, andere einzuschüchtern. Herr, vergib uns. Vergib uns. Wir erkennen, dass wir schuldig sind in diesen Dingen. Und wir wollen das nicht schönreden. Hat keinen Nutzen, denn du siehst in das Verborgene. Du siehst in das Verborgene. Denn vor dir gibt es keinen Schatten. Du kommst mit deinem unwiderstehlichen Licht dort hinein. Und wir bitten dich, Herr, stärke uns auch mit deiner Gnade zu einem neuen Verhalten. Verändere uns als Ehemänner, dass wir vorbildlich leben in unseren Familien, dass wir Christus ähnlich sind und wahre biblische männliche Leiterschaft an den Tag legen. Wir wollen keine Tyrannen sein. Wir wollen keine Bosse sein in unseren Familien, die sich die ganze Zeit irgendwie die Füße kraulen lassen von allen anderen. Sondern wir wollen die ersten Diener sein in unseren Häusern. So wie du es, Jesus, getan hast, als du zu deinen Jüngern gegangen bist und ihnen die Füße gewaschen hast als erster Diener. Und dennoch als Haupt der Gemeinde. Herr, du hast es gut vorgemacht. Wir wollen dir nachfolgen. Hilf uns dabei und segne die Ehen, die hier gerade zuhören. Und gib ihnen einen fruchtbaren Austausch, einen segensbringenden Austausch über das, was wir heute gehört haben. Und segne diejenigen, die im Begriff stehen, einen Partner zu suchen oder zu heiraten. Ich habe einige gesehen, die in den Reihen sitzen. Hilf her. Und richte du dein Zeugnis auf durch uns. Wir geben uns dir hin. In Jesu Namen beten wir. Amen.